Wunderbar. Wir verzichten auf das zweite gemeinsame Lied, sondern wollen uns direkt in das Studium der Heiligen Schrift uns begeben. Und ich darf euch bitten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das Buch der Offenbarung aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 3. Und die Verse 12 bis 13 dienen uns als Predigttext. Die Predigt ist ein bisschen zu lange geworden, deshalb verzichten wir auf ein Lied. Ich möchte den Text mit uns lesen. Lest doch bitte mit. Und ich lese ab Vers 12 bis Vers 13. Hier lesen wir von der Verheißung des Herrn Jesu. Zunächst einmal, wir verstehen das an die Gemeinde in Philadelphia, aber diese Verheißung gilt auch uns, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn wir dann auch im Gehorsam ihm gegenüber leben. Jesus sagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Und dann die Herausforderung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, wir haben gemeinsam festgestellt, in unserem Studieren, in unserem Betrachten der Sendschreiben, dass die Überwinder der Gemeinden, die angesprochen werden, immer und immer wieder ein bestimmtes Verheißungswort des Herrn Jesu mit auf ihren Weg bekommen. Ja, alle diese Verheißung des Herrn Jesus an die Überwinder, wir wissen genau, wer die Überwinder sind, ich denke, ich habe zwei Botschaften darüber gehalten. Diese Verheißungen des Herrn Jesu an die Überwinder sind sehr, sehr schön, faszinierend, weil, unter anderem deshalb, weil sie auch uns betreffen. Ja, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben und nun als Wiedergeborene uns auf die Ewigkeit freuen. Und so ist es auch hier, ja, wenn wir diese wunderbaren Verheißungen an die Gemeinde in Philadelphia lesen oder an die Überwinder der Gemeinde in Philadelphia. Die Verheißung des Herrn Jesu an die Überwinder in der Gemeinde sind sehr, sehr beeindruckend. So, wir haben zwei Verheißungen in diesem Sendschreiben. Wir haben sie eben gemeinsam gelesen. Die erste spricht davon, dass der Überwinder zu einer Säule in dem Tempel Gottes gemacht wird. Ein sehr, sehr interessantes Bild, das wir uns anschauen wollen, über das wir nachdenken wollen. Und die zweite Verheißung hat mit einem dreifachen Namen zu tun, der eben auf den, die eben Mehrzahl auf den Überwinder geschrieben werden. Und wir wollen gemeinsam vor dem Abendmahl heute Morgen über diese zwei herrliche Verheißungen des Herrn Jesu nachdenken. So, die erste Verheißung Jesu lautet, den Überwinder will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Wenn wir das Alte Testament und auch das Neue Testament studieren, dann sehen wir, dass schon öfters von Säulen gesprochen wird, ja, und diese Säulen haben nicht immer die gleiche Bedeutung, sie haben verschiedene Bedeutungen. Ich kann sie nicht alle heute Morgen ansprechen, aber ich will die nahestehendste Bedeutung mit uns ansprechen heute Morgen. Und diese nahestehendste Bedeutung finden wir in Galater 2, Vers 9. Hier werden an dieser Stelle, Galater 2, Vers 9, werden drei Jünger Jesu als Säulen bezeichnet. Ich lese die Stelle, Vers 9. Der Apostel Paulus schreibt, und als sie, also diese drei Jünger, Apostel, die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, Paulus gegeben worden ist, durch Jesus Christus, gaben, und jetzt werden die Namen genannt, Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, ja, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft. So, ich denke, wir verstehen ganz gut das Bild der Säule im Zusammenhang eben dieser drei Apostel, die genannt werden. Auch heute noch sprechen wir von, ich sage einmal, gestandenen, reifen, zuverlässigen Menschen als Säulen der Gemeinschaft zum Beispiel. Ja, so wie Gebrauch und dasselbe Bild. Wir wissen genau, was gemeint ist. So Paulus sprechend, also oder gebrauchend das Bild der Säule an dieser Stelle, spricht von der Prominenz. Er spricht von der Bedeutung dieser Jünger Jesu für die Gemeinde dann in Jerusalem und die Gemeinde allgemein natürlich. Nun, das Verständnis, auf das es dann aber doch ankommt, ja, ist eigentlich in unserem Vers auch schon im Zusammenhang dieses Bildes der Säule wiedergegeben. Wir lesen ja weiter, ja, Gott wird den Überwinder zur Säule in seinem Tempel machen und er, das heißt der Überwinder, wird nie mehr hinausgehen. Ja, in diesem Verständnis müssen wir auch das Bild dann verstehen, das Jesus selbst gebraucht. Hier in dieser Verheißung Jesu geht es um das Festgegründetsein, geht es um die Stabilität, geht es um die Sicherheit eines in der Ewigkeit lebenden Menschen. Ein erlöster Heiliger wird in der Ewigkeit mit Gott selbst sicher leben. Ich denke, das ist der Hinweis. Er muss nirgends hin. Er muss vor nichts Angst haben. Er muss nicht irgendwohin reisen, um es besser zu haben, als wo er sich befindet. Es geht hier also um die Stabilität, um die vollkommene Sicherheit beim Gebrauch dieses Bildes einer Säule an dieser Stelle. Und wir erinnern uns an das, was wir in den vorhergehenden Predigten gesagt haben, dass die Stadt Philadelphia durch Erdbeben, zwei sehr starke Erdbeben zerstört worden ist seinerzeit. Und das Problem war, dass es immer wieder Nachbeben gab, sodass die Menschen Angst hatten, etwas Permanentes in dieser Stadt zu bauen. Und deshalb hat diese Stadt Philadelphia auch so ein bisschen Probleme gehabt, wieder hochzukommen, weil die Menschen immer Angst hatten, ja, in der Stadt zu leben und immer wieder rausgelaufen sind aus der Stadt, als es Nachbeben gegeben hat. So, das erste Bild Jesu ist das Bild, das wir symbolisch interpretieren, ja, unter anderem deshalb, weil, und das wissen wir, studierend die Heilige Schrift darüber, was über das neue Jerusalem gesagt wird, weil es im neuen Jerusalem keinen Tempel geben wird. So, der Tempel, der hier angesprochen wird, ist auch symbolisch zu verstehen, aber das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Ich werde auf dieses Thema heute nicht eingehen, aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass auch im Neuen Testament zum Beispiel die Gemeinde als der Tempel Gottes bezeichnet wird. Ja? So, hier wird ein Bild gebraucht für die universelle Gemeinde, der Tempel Gottes. Unser Leib wird als Tempel des Heiligen Geist bezeichnet im Neuen Testament. Und auch das ist ja ein Bild, das gebraucht wird für eine bestimmte Realität, Wahrheit. Im Neuen Jerusalem gibt es kein Tempel Gottes. Deshalb müssen wir etwas anderes als Tempel verstehen. Und meinem Verständnis nach, meiner Interpretation nach, ist es die Stadt selbst, die ein Tempel Gottes ist. Und wir sind dort fest gegründet. Ja, wir brauchen keine Angst zu haben, dass dort in diesem Tempel uns etwas passiert. So, die zweite Verheißung an die Überwinder hat mit dem neuen Namen zu tun. Und das ist auch sehr interessant. Von drei Namen, die auf den Überwinder geschrieben werden, spricht Jesus Christus selbst. Und hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Schaut einmal, die erste Verheißung Jesu an die Überwinder haben wir ja so ziemlich symbolisch erklärt, weil es wortwörtlich nicht allzu viel Sinn macht im Zusammenhang dessen, was wir auch über die Ewigkeit wissen. Wie ist es mit der zweiten Verheißung? Müssen wir das auch symbolisch verstehen, weil die erste symbolisch zu verstehen ist? Ich glaube nicht und ich versuche das zu erklären und hoffentlich gelingt mir diese Erklärung. Ich weiß noch nicht, ob das mir wirklich gelingen wird. Aber hören wir genau zu. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass einmal die Namensgebung im Alten und auch im Neuen Testament sehr bedeutend ist, aber nicht nur das, sondern auch die Namensänderung ist sehr bedeutend. Ja, denken wir zum Beispiel an Abraham, der Abram geheißen hat. Ja, denken wir zum Beispiel Simon, ja, im Neuen Testament, der dann von Jesus selbst Petrus genannt wurde, oder Petros ist dem Griechischen nach kleiner Stein, auch das hat eine Bedeutung, aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Eigentlich hat Petrus drei Namen gehabt, Simon, das war sein hebräischer Name, Kephas, das war sein aramäischer Name und Petrus, das war sein griechischer Name. So, ein neuer Name in der Heiligen Schrift bedeutet gleichzeitig neue Identität. Neuer Name bedeutet neue Identität. So, die Änderung der Identität im Leben einer Person spricht dann auch automatisch von seiner geänderten Bestimmung. Eine neue Identität bedeutet gleichzeitig eine neue Bestimmung. Und schaut einmal, was die Heilige Schrift, was das Neue Testament über wiedergeborene Menschen sagt. Das Neue Testament sagt uns, dass wenn der Heilige Geist in Menschen kommt, in der Wiedergeburt, er was ist? Eine neue Kreatur, neue Identität, eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, Vers 12. Und weil diese neue Kreatur nun da ist, aufgrund dessen, was geschehen ist in der Wiedergeburt, hat diese neue Kreatur, hat der vom Geist besessene Mensch, sage ich mal, ja, erfüllter Mensch, eine neue Bestimmung. Und von dieser Bestimmung spricht das Neue Testament immer und immer wieder. Und es sagt uns, wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören wem? Wir gehören Gott. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir auch aufgrund dessen, dass wir nicht uns selbst gehören, zur Ehre Gottes leben. 1. Petrus 2, Vers 3 wird Folgendes gesagt. Ihr seid ein Volk des Eigentums. Wem gehören wir? Wir gehören Gott. Wir gehören Jesus Christus. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das wird zu einem Ungläubigen nie gesagt. Ja? Aber zu einem Wiedergeborenen, der eine neue Identität hat, aufgrund dessen, dass er eine neue Kreatur ist, ihm wird versichert, dass er nun eine neue Bestimmung hat. Er soll nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Jesus, seinen Herrn. Ja, und das genau erkennen wir auch in unseren Versen, wenn von neuen oder von diesem Namen geschrieben ist, die auf uns oder auf die Überwinder geschrieben werden. Das Schreiben des Namens auf die Überwinder spricht von einer radikal neuen Identität oder Wesenheit und seiner neuen Bestimmung in der neuen Realität. Und das ist in der Ewigkeit. Ich versuche das zu erklären. Aber schaut einmal, welche Namen werden denn geschrieben? Ja, der Text sagt uns, der erste ist der Name Gottes des Vaters, der auf den Menschen geschrieben wird, ja, auf den Überwinder geschrieben wird. Und wir fragen uns, naja, wieso spricht das von einer neuen Identität? Ja? Wir sind ja Kinder Gottes. Jetzt schon. Wieso spricht das von einer neuen Identität? Und ich denke, es wird in der Weise neu sein, weil wir endlich in der Ewigkeit es erleben, was es wirklich bedeutet, Kinder Gottes tatsächlich zu sein in dem verherrlichten Leib. Ja? Und welches Vorrecht es sein wird, wie herrlich es sein wird, in dieser ununterbrochenen Beziehung und Nähe mit unserem himmlischen Vater zu leben. So etwas, was wir heute als Kinder Gottes, ja, nur ansatzweise erleben, hier in der Zeitlichkeit, werden wir vollkommen erleben in der ewigen Realität. Und deshalb wird es neu sein, weil wir das nicht kennen bis jetzt. Wir haben Vorgeschmack dazu, ja, in den Erfahrungen, die wir machen, vielleicht durch Gebetserhörungen oder in einer intensiven Gebetszeit, wo wir die Nähe Gottes wirklich erfahren. Aber das, was uns erwartet in der Ewigkeit, davon haben wir, glaube ich, nicht allzu viel. Wir wissen nicht allzu viel davon. Und es wird überwältigend sein. Es wird einfach überwältigend sein. So etwas, was wir heute nur ansatzweise erleben, werden wir vollkommen erleben in dieser neuen Realität. Und deshalb wird es neu sein. Zweitens spricht Jesus von dem Namen des neuen Jerusalem. Ja, dieser Name wird auch auf die Gläubigen geschrieben, auf die Überwinder geschrieben. Hier geht es um das himmlische Bürgerrecht des Kindes Gottes, das er jetzt schon besitzt, aber von dem er auch im Moment nicht allzu viel eine Ahnung hat, was es wirklich bedeutet. Ja? Vielleicht können wir es mit dem folgenden Bild erklären. Wenn wir reisen wollen, heute, ja, dann müssen wir bestimmte Dokumente mit uns haben. Ja, wir müssen Reisepass haben, das ist das Mindeste. Dann müssen wir vielleicht ein Visum haben, je nachdem, wo wir hinreisen wollen. Vielleicht müssen wir eine Reiseerlaubnis haben. Und ihr Lieben, wehe, wenn man diese Dokumente vergisst. Ja? So der Hinweis, denke ich, ist mit dem Schreiben des Namens des neuen Jerusalem auf uns, wir brauchen keine Dokumente mit uns zu führen und zu schleppen als Kinder Gottes. Ja? Wir brauchen keine Bescheinigung, wir brauchen keine Einlasspapiere, wir brauchen kein Esther-Visum. Unser Bürgerrecht des neuen Jerusalems haben wir immer in uns, mit uns. Man wird es an uns sehen, dass wir Bürger des neuen Jerusalem sind. Niemand wird uns im neuen Jerusalem aufhalten und nach unseren Papieren fragen. Ja, ob wir denn nun in die Stadt gehören oder nicht. Und das ist auch ein Teil der neuen, vollkommenen Identität als Kinder Gottes. Ja, das neue Jerusalem ist nicht eine fremde Stadt für uns, sondern unsere Heimatstadt. Es ist eine Stadt, in die wir hineingehören. Es gab im Russischen ein Lied, das, ich denke, heute wird das nicht mehr gesungen. Es war seinerzeit sehr, sehr populär gewesen. Es hieß in diesem Lied, ich übersetze es, meine Adresse ist weder eine Stadt noch eine Straße. Meine Adresse ist die Sowjetunion. Ja, und dieses Lied sprach von der totalen Identifikation des Sowjetmenschen mit dem Land und der Regierung der Sowjetunion. Ihr Lieben, das war, ich sag mal, Pustekuchen. Ja, wenn die Möglichkeit gewesen wäre, zu der Zeit aus der Sowjetunion, aus dem sozialistischen Paradies, und das ist, was die Kommunisten bauen wollten, wenn es die Gelegenheit gegeben hätte, für manche Menschen aus diesem sozialistischen Paradies abzuhauen, sie hätten es gemacht. Sie wollten da raus. So, dieses Lied war eigentlich ein Propagandalied und sonst nichts. Aber im Zusammenhang des Christen, da passt das Lied 100%, ihr Lieben. Unsere Identifikation mit dieser neuen Realität, mit dem neuen Jerusalem, wird nicht nur ein Wort, wird nicht nur ein Wunsch sein seiner Zeit. Unsere Identifikation mit der neuen Wirklichkeit, die Gott für seine Kinder schafft, wird vollkommen sein, wird herrlich sein. Wir wollen nirgends hin. Wir wollen nirgends hin, wenn wir dort sind. Und vielleicht haben manche von uns heute schon dieses Heimweh, ja, nach dieser neuen Wirklichkeit, nach dieser neuen Realität, nach dieser neuen Stadt als Kind Gottes. Und deshalb können wir als Christen das singen. Unsere Adresse, meine Adresse ist weder eine Stadt noch eine Straße in dieser Welt. Meine Adresse ist das neue Jerusalem. Da gehöre ich hin. Und biblisch ist das die absolute Wahrheit. Der dritte Name, der auf uns geschrieben wird, ist der Name unseres Herrn Jesus. Und nicht nur ein Name, sondern es ist der neue Name. So wird das in unserem in dieser Stelle oder an diesem in diesem Text gesagt. Der neue Name des Herrn Jesu wird auf uns geschrieben. Und wir hören das, wir lesen das und wir denken, oh, was ist der neue Name? Ja, wie heißt der neue Name? Nun, schau dir mal. Es ist so eine Sache mit dem neuen Namen des Herrn Jesus. Wisst ihr, wie viele Namen und Titel der Herr Jesus in der ganzen Heiligen Schrift schon hat, die wir wissen können? Ich habe mir das einmal überlegt und ich dachte, wenn ich mich anstrenge, komme ich vielleicht auf 10, 15 Namen. Sohn Gottes ist ein Titel, aber auch ein Name. Immanuel und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ihr Lieben, wir haben insgesamt 953 Namen und Titel, die der Herr Jesus hat in der Heiligen Schrift. 953. Wie viele von diesen kennen wir? Und der Hinweis ist, denke ich, dieser aus der Schrift für mich und für uns. Es ist gut, wenn wir die anderen Namen aus der Heiligen Schrift, die dem Herrn Jesus gegeben sind, einmal kennenlernen. Sie sind uns offenbart. Wir können sie wissen. Wir können darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Jesus Immanuel genannt wird, zum Beispiel. Wir müssen diese kennen, diese offenbarten Namen kennen, bevor wir uns mit dem neuen Namen des Herrn Jesus auseinandersetzen, der uns nicht gesagt wird. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was der neue Name des Herrn Jesu ist, der auf die Überwinder geschrieben wird, aber eins weiß ich, es wird ein wunderbarer, es wird ein herrlicher Name sein, mit Sicherheit. Nun, manche denken sich, dass diese Hinweise oder dieser Hinweis mit dem Schreiben des Namens symbolisch, rein symbolisch zu verstehen ist. Ich denke nicht aufgrund dessen, was die Bibel uns dazu noch sagt. Und ich möchte zwei Stellen lesen aus der Offenbarung. Offenbarung 14, Vers 1 und Offenbarung 22, Vers 4. Offenbarung 14, Vers 1 wird uns Folgendes gesagt. Und hier ist die Rede von 144.000, die in besonderer Weise für Gott herausgewählt worden sind aus dem Volk Israel und die als Evangelisten dienen werden. Es wird gesagt, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Ja? Das ist die eine Stelle. Die andere Stelle, Offenbarung 22, Vers 4. Offenbarung 22, Vers 4. Es wird geschrieben, und seine Knechte, hier wird ein Blick gegeben in die Ewigkeit. Es wird von den Knechten gesprochen, die Gott anbeten. Dazu gehören wir. Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, sind wir es auch. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name, der Name dessen, zu dem wir gehören, Jesus Christus, es wird aber ein anderer, neuer Name sein, wird auf ihren Stirnen sein. So, wenn die Bibel das so sagt, ja, dann wollen wir das auch so wortwörtlich verstehen. Ohne, wie manche sagen, oh, sie sind hölzern in ihrem wortwörtlichen Verständnis. Ja, wir wollen das, was die Heilige Schrift sagt. Wenn wir das nicht anders erklären können, ja, manchmal können wir es nicht erklären. Wir wollen genau wortwörtlich das annehmen, was die Heilige Schrift sagt. Das ist die beste Art und Weise, die Schrift auszulegen. Wenn die Schrift uns eine andere Möglichkeit zeigt, wie zum Beispiel mit dem Tempel und den Säulen, ja, dann haben wir die Alternative. Und außerdem wissen wir, und das ist ein Hinweis, der uns aus der Heiligen Schrift gegeben wird, wir wissen, dass auf der Stirn des Hohepriesters im Alten Testament, ihr Lieben, auf der Stirn des Hohepriesters, eine goldene Platte angebracht war, eine goldene Plakette angebracht war, wenn er im Tempel seinen Dienst verrichtet hat. Und auf dieser Plakette stand eingraviert geschrieben, heilig dem Herrn, heilig dem Herrn. Und in dieser Weise ist auch das Alte Testament des Hohepriesters und der Hinweis auf diese Platte auf seiner Stirn ein Hinweis auf das, ein Vorschatten auf das, was in der Ewigkeit Realität sein wird. Ich möchte die Stelle vorlesen aus 2. Mose 28. Es steht geschrieben in Vers 36. Hier sagt Gott, du sollst auch ein Stirnblatt, Plakette, aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur, du sollst es eingravieren. Heilig dem Herrn. Vers 38 steht geschrieben, und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Ein Vorschatten. Im Alten Testament werden uns viele Bilder, viele Vorschatten gegeben auf das, was in der Ewigkeit Realität sein wird. Ich schließe mit einem persönlichen Erlebnis, das ich in der letzten Woche hatte in meiner stillen Zeit. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, nachgelesen, über diese drei Namen, die auf dem Überwinder geschrieben werden. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen und wie gesagt, Kommentare gelesen, um herauszufinden, was das bedeutet. Und vieles, was ich gelesen habe, das hat für mich keinen Sinn gemacht und das war etwas, was ich nicht verstanden habe. Ja, deshalb wollte ich das gar nicht auch annehmen. Und dann, ihr Lieben, lese ich an einem Morgen in meiner stillen Zeit Folgendes. Hört mal genau hin. 4. Mose 6, 27. Wer die Stelle kennt, 4. Mose 6, der weiß ganz genau, dass in diesem Kapitel der aaronitische Segen uns aufgeschrieben wird, der über das Volk Israel gesprochen werden sollte. Ja? Und dann in Vers 27, das ist der letzte Vers in diesem Kapitel, wird Folgendes gesagt im Zusammenhang dieses Segens. Hört mal genau hin, es ist faszinierend. Und so sollen sie, wer ist sie? Priester. Und so sollen sie meinen Namen, sagt Gott, auf die Kinder Israel legen. Und ich werde sie segnen. So, in welcher Weise legen die Priester des Alten Testaments den Namen Gottes auf die Kinder Israel, auf das Volk Israel? Und die Antwort ist, durch den ausgesprochenen Segen, nicht wahr? Der ja vorher in den Versen uns als aaronitischer Segen bekannt ist. So, was ist die Bedeutung? Die Bedeutung dessen, dass etwas auf einen gelegt wird, der Name Gottes auf einen gelegt wird, man kann immer noch abhauen, ja? Man kann immer noch sich aus dem Segen Gottes entziehen. So, und jetzt überlegen wir einmal. Was ist vorzüglicher? Den Segen Gottes durch den Namen Gottes über sich zu haben, weil er auf uns gelegt wird in einem Segen, oder diesen Namen Gottes und den Segen Gottes in uns zu haben, weil er auf uns eingeschrieben ist. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Das, was die Priester des Alten Testaments nicht machen konnten, den Segen Gottes in den Menschen hinein einzugravieren, sie konnten nur den Segen Gottes über das Volk Israel legen. Sie konnten nicht den Segen Gottes in die Menschen hineingravieren. Das kann der vollkommene Hohepriester Jesus Christus genau tun, indem er die Namen, diese drei Namen, in uns hineingraviert, sodass wir in dieser neuen Identität die Ewigkeit dann verbringen in der perfekten Anbetung Gottes, in diesem perfekten Segen Gottes, der nicht nur über uns ist, der in uns ist. Der in uns ist. So, die neue Wirklichkeit, ihr Lieben, in die wir eingehen, es wird etwas absolut Neues und Herrliches sein, etwas außerordentlich Einmaliges sein. Es wird eine Erfahrung sein, ungleich all dessen, was wir kennen bis jetzt und erlebt haben bis jetzt. Und die Frage an uns heute Morgen ist diese. Wissen wir, dass wir genau dieser Wirklichkeit entgegengehen, weil wir unser Leben Jesus in Buße anvertraut haben, weil wir nun im Gehorsam Jesus Christus gegenüber leben? Möge Gott sein Wort an uns segnen, ihr Lieben, heute Morgen. Amen.